Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Henning Hubert. Der geplante Windpark, eine neue Chemiefabrik, der Straßenausbau durch die Kommune vor der eigenen Haustüre. Willkommen zu einem Marktplatz über Anwohnerrechte bei Bauvorhaben. Da wird sich oft gewehrt, oft vor Gericht gestritten. Schutzgüter müssen abgewogen werden, gerade wenn es um die Installation von Windkraftanlagen, um Solarzellen, um die Wärmedämmung geht. Alles Beiträge zur Energiewende. Der Ausbau einer ganzen Straße betrifft die Geldbeutel sehr vieler Anwohner. Je nach Art der Straße, je nach Bundesland, ja sogar je nach nächsten Wahltermin werden sie mal fällig und mal nicht. Die Straßenausbaubeiträge. An sowas alles denken wir und wollen Auskunft geben zu Ihren Rechten bei Bauvorhaben, die Ihr vertrautes Wohnumfeld stark beeinflussen. Einige Fragen. Wie früh, wie umfassend müssen eigene Kommunen oder Unternehmen betroffene Anlieger über ihre geplanten Bauvorhaben informieren? Welche Beteiligungsrechte und Einspruchsfristen gibt es da? Wann gilt Nachbarrecht, wann öffentliches Recht? Wie sehr muss auf meinen Grundbesitz Rücksicht genommen werden, wenn daneben Solarzellen, Wärmedämmung, Lüfter oder Klimaanlagen montiert werden? Oder, ein paar Nummern größer, ein Supermarkt entsteht, eine Chemiefabrik, eine Intensivtierzucht oder ein ganzer Windpark? Und wie wird der oft vorprogrammierte Streit schließlich beigelegt? Die Nummer für das Hörertelefon in unserem Marktplatz ist die 00800 4464 4464, und die E-Mail-Adresse lautet marktplatz@deutschlandfunk.de. Windpark, Chemiefabrik, Straßenausbau, Anwohnerrechte bei Bauvorhaben. Ich stelle unsere Gäste vor in unserem Studio in Berlin. Sibylle Barendt, die Rechtsanwältin und Leiterin des Bereichs Steuer- und Finanzpolitik, ist bei Haus und Grund Deutschland. Guten Morgen, Frau Barendt.
Schönen guten Morgen, Herr Hubert.
Ihr Zentralverband, der vertritt die Interessen von rund 900.000 Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümern. Und Frau Barendt, wenn Sie jetzt juristisch da beraten, um was geht's denn da ganz typisch?
Also ein ganz typischer Dauerbrenner sind sowohl die Straßenausbaubeiträge als auch Erschließungsbeiträge. Da sehen wir gerade bei den Erschließungsbeiträgen, dass häufig ganz überraschend für viele Eigentümer nach vielen Jahren noch Beiträge gefordert werden für Vorhaben, wo man eigentlich dachte, dass die längst abgeschlossen wären. Oder auch bei den Straßenausbaubeiträgen, dass hier also Vorhaben umgesetzt werden, die Eigentümer entweder gar nicht wollten oder so nicht wollten oder auch in der Höhe, die dann anfällt, nicht wollten. Also da gibt es viele Streitpunkte, weil hier oft doch gerne mal vier bis fünfstellige Beträge dann auch bei größeren Grundstücksflächen, denn das wird ja dann auf die Grundstücksfläche umgerechnet, berechnet, hier anfallen können. Also das ist für viele Eigentümer dann doch eine extreme wirtschaftliche Belastung, und ist hohes Streitpotenzial.
Und sicher auch spannend, wann man sich wehrt, wann man dagegen vorgeht oder ob man es sein lässt. Ich begrüße unseren zweiten Gast in Leipzig, Emanuela Boretzki. Sie sind Mediatorin von der Leipziger Dialogpartner GbR und Sie haben Landschaftsarchitektur und Umweltplanung studiert. Ja, und Frau Boretzki, Sie sind schwerpunktmäßig dann im Einsatz, wenn Rechtsstreit droht bei großen Bauprojekten rund um die alternativen Energien. Willkommen nach Leipzig.
Guten Morgen, Herr Hübner.
Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende KNE, das hat an die 50 Mediatoren, und Sie sind eine von denen, in einem bundesweiten Netzwerk für solche Fälle. Zum Beispiel nehmen wir mal so einen Windpark. Da sollen neue Rotoren auf den Höhenzug. Wie reagiert denn da typischerweise der Nachbar in Sichtweite?
Ja, das sind, wie reagiert er erstmal ab, also wir wollen alle die Energiewende haben, aber nicht vor unserer Haustür. Es ist das Landschaftsbild, was gestört wird, also die Sicht, die Geräusche, die Akustik. Also da wird meistens sich dagegen gewehrt. Selten ist das, dass sie von vornherein sagen, ja, wir wollen es, wenn sie nicht von Anfang an mit einbezogen worden sind in den Prozess. Das heißt, alle, die diesen Windpark sehen, die sind meistens dagegen. Und dann gibt es Streit, dann geht's los.
Gibt es dann einen Unterschied, Frau Boretzki, ob man benachbarter Mieter oder Eigentümer ist?
Meinen Sie beim Grundstück? Mhm. Ja, da gibt es schon. Also kommt drauf an, ist die Windkraftanlage auf meinem Grundstück? Dann verdiene ich Geld damit, dann überlege ich mir, ob ich dagegen bin. Oder bin ich der Nachbar, der sozusagen kein Geld damit verdient? Dann bin ich eventuell dagegen, ja, wenn ich nichts abbekomme.
Haben wir gerade hier in den Nachrichten schon hören können, da geht es jetzt um Wald, soll nicht mehr grundsätzlich tabu sein im Freistaat Thüringen. Mhm. Wann kommen Sie denn als Mediatorin ins Spiel?
Zurzeit leider relativ spät, wenn es schon kurz davor ist, dass Klagen eingereicht werden. Dafür gucken wir, ob es noch eine Möglichkeit gibt zu einer Einigung oder zumindest zu Kompromissen, damit es nicht vor Gericht landet. Das ist im Moment der Fall. Wünschenswert wäre ganz, ganz früher, viel früher.
Ich begrüße hier in Köln als unseren dritten Gast Michael Dröge, Jurist aus Herne, als stellvertretenden Landesvorsitzenden des Verbands Wohneigentum NRW sind Sie hier. Guten Morgen, Herr Dröge.
Guten Morgen, Albert.
340.000 Objektadressen werden durch Ihren gemeinnützigen Verein mitbetreut. Um was wird typischerweise denn gestritten?
In dem Bereich, über den wir uns unterhalten, sind die Straßenausbaubeiträge bei uns auch ein Dauerthema. Mit der ähnlichen Begründung, wie es die Kollegin schon dargelegt hat, dass hohe Beträge einmalig gefordert wurden. In NRW, meinem Bundesland, wird ja gerade eine Rechtsänderung durchgeführt, die scheibchenweise von der Politik umgesetzt wird. Und ansonsten kommen bei uns auch natürlich Fragen an zu größeren Bauvorhaben in der Nachbarschaft der Grundstücke unserer Mitglieder.
Mhm. Windpark, Chemiefabrik, Straßenausbau, Anwohnerrechte bei Bauvorhaben ist unser Marktplatzthema heute. Ich sage nochmal die Hörertelefonnummer durch. 00800 4464 4464. Wir sind gespannt auf Ihre Fragen, Probleme und Anregungen. 00800 4464 4464. Und per E-Mail geht es auch. Dann bitte auch gerne nach Möglichkeit mit Ihrer Telefonrückrufnummer marktplatz@deutschlandfunk.de. Bei großen Bauvorhaben gibt es oft Widerspruch und eben Rechtsstreitigkeiten, mal mit dem Bauträger, mal mit der Kommune. Und je nach Wohnort oder Bundesland und damit Landesbauverordnung unterscheiden sich die Beteiligungsmöglichkeiten stark. Müssen Kommunen oder Unternehmen die betroffenen Anlieger überhaupt informieren? Wie früh? Wie umfassend? Kai Rüßberg mit Beispielen, ob und wenn ja, welche Anwohnerrechte bei Bauvorhaben überhaupt gelten.
Bauarbeiten der Nachbarn muss man hinnehmen, meint Erik Uwe Amayer von Haus und Grund Rheinland-Westfalen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Straßenbauarbeiten der Kommune, Neubauten von Gewerbebetrieben oder private Renovierungen sind.
Grundsätzlich ist es so, dass jeder erstmal ein Recht darauf hat, und zwar sogar montags bis samstags entsprechende Bauarbeiten durchzuführen. Allerdings gilt natürlich dann immer auch, dass man ein Rücksichtnahmegebot einhalten sollte.
Wenn die Bauarbeiten bereits laufen, müssen die Anwohner schnell handeln, wollen sie noch Einfluss nehmen. Wurden sie zuvor nicht über die Baumaßnahme informiert, läuft ab diesem Moment ihre Einspruchsfrist. Im Idealfall wird der Nachbar aber frühzeitig vorab beteiligt.
Vor Beginn der Bauarbeiten sollte der Eigentümer seinen Nachbarn die entsprechende Information über das Bauvorhaben zur Verfügung stellen. Wenn die Zustimmung dort nicht erteilt wird, muss er dementsprechend die Baugenehmigungskopie vorlegen und dagegen kann sich dann der Nachbar dann auch wehren.
Bei der Beteiligung von Anliegern, also Grundstücksnachbarn, muss man unterscheiden, ob es um Baumaßnahmen geht, die im Rahmen der Gesetze geregelt sind, oder um ein öffentliches Planungsverfahren, erläutert Lutz Kelling, Leiter des Bauordnungsamtes der Stadt Bochum.
Das Bauordnungsrecht sieht eine Beteiligung der Angrenzer nur unter bestimmten Gegebenheiten vor. Die sollen beteiligt werden, wenn von Vorschriften befreit oder abgewichen werden soll. Wenn wir uns ein Bebauungsplanverfahren angucken, da sieht das ein bisschen anders aus. Da gibt es ja nach dem Ausstellungsbeschluss schon mal die öffentliche Bekanntmachung und die öffentliche Auslegung, wo dann Bürgerinnen und Bürger sich zu diesem Planverfahren und den Inhalten des Bebauungsplanes äußern können.
Im Grundsatz können sich Bauwillige auch von den Bauämtern beraten lassen. Aber Kelling räumt ein, dass dies seit Corona oft nur eingeschränkt möglich ist.
Im Grunde haben viele Kommunen Beratungsstellen, aber viele Kommunen Kommunen haben natürlich auch ein Problem mit Personal. Strukturen, wo man feste Sprechtage vielleicht hatte, wo man zur Behörde kommen konnte, gibt es häufig in dem Maße so nicht mehr.
Streitpunkt sind oft die Kosten für den Straßenausbau und ob sich die Grundstückseigentümer daran beteiligen müssen. In NRW ist das Problem entschärft worden, so Geschäftsführer Amaya von Haus und Grund.
In Nordrhein-Westfalen ist es so, dass aber auch die Kostenbeteiligung der einzelnen betroffenen Eigentümer de facto auf null reduziert ist, weil das Land Nordrhein-Westfalen sich dazu entschlossen hat, die Beiträge komplett zu übernehmen.
Damit die Planung von Infrastruktur künftig schneller vorankommt, hat die Bundesregierung eine Beschleunigung angekündigt. Dies findet Amaya sinnvoll, aber darunter dürften nicht die Rechte der Eigentümer leiden, meint er.
Was natürlich nicht sinnvoll sein kann, ist, dass dann die Rechte des betroffenen Eigentümers sehr stark verkürzt werden. Das heißt, auch bei solchen größeren Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere muss dann auch die Möglichkeit bestehen bleiben, dass man dann auch die rechtliche Wirksamkeit über die Gerichte dann auch überprüfen kann.
Amaya geht davon aus, dass diese Planungsbeschleunigung noch von der amtierenden Bundesregierung umgesetzt wird.
Mein Kollege Kai Rüßberg hat zusammengefasst. Ja, Frau Barend von Haus und Grund Deutschland. Jetzt gibt's Streit um ein Bauprojekt in der Nachbarschaft. Um da noch ein sicheres Gefühl zu bekommen, mal ganz grundsätzlich Ihre Einschätzung. Bei den Rechten als Anwohner, muss ich jedes Bauprojekt hinnehmen?
Das müssen Sie so erstmal nicht. Es ist natürlich so, dass einem solchen Bauprojekt ja auch politische und planerische Entscheidungen auf der Gemeinde oder sogar auf der Kreisebene vorangehen. Also ich habe ein ganz konkretes Beispiel aus meinem persönlichen Wohnumfeld, wo also jetzt ein riesiges freies Feld mit einer großen Schule bebaut wird. Da ist man natürlich erstmal, ja, Schule ist erstmal eine positive Geschichte. Auf der anderen Seite geht da auch ein Sportplatzerrichtung mit einher und da ist natürlich auch Lärmbelästigung möglicherweise hier ein Thema. Da ist es wichtig, dass man sich als Anwohner auch informiert hält. Es gibt ja, wurde ja im Beitrag vorher auch schon angesprochen, Beteiligungs- und Informationsrechte und Pflichten. Auch die Gemeinde hat solche Pflichten. Klassisch ist eben dieses Auslegen von Plänen, mittlerweile auch im Internet, aber eben auch direkt in den Räumen der Gemeinde, wo man dann eben auch frühzeitig gucken kann, beziehungsweise auch über die Amtsblätter und örtlichen Informationswege, die es da gibt. Und dann kann man als Anwohner schon auch sagen, dass man da Probleme sieht und entsprechend sich an den Bauvorhabenträger dann wenden. Also da ist man jetzt nicht völlig schutzlos, aber man hat natürlich als einzelner Anwohner hier auch nur begrenzte Möglichkeiten.
Wann gucken Sie als Juristin ins bürgerliche Gesetzbuch und damit aufs Zivilrecht und wann gilt öffentliches Recht, etwa das Kommunalabgabengesetz?
Also wenn wir jetzt bei Bauvorhaben und sich wehren gegen Bauvorhaben sind, dann ist natürlich der Ansatzpunkt, wenn die Gemeinde hier einen Bebauungsplan oder eine Baugenehmigung vielmehr erteilt hat, dann ist auch die Gemeinde sozusagen mein Ansprechpartner oder im Zweifel dann der Gegner. Ansonsten, wenn es jetzt um Handlungen des Nachbarn auf seinem Grund und Boden geht, dann sind wir hier eher im Nachbarrecht, im Zivilrecht. Und was jetzt die Thematik der Straßenausbaubeiträge und Erschließungsbeiträge angeht, da sind wir ja komplett im öffentlichen Recht, wobei vielleicht kommen wir da auch später nochmal dazu, dass man hier auch die Erschließungsbeiträge, also in einem Baugebiet, wenn da neue Anlagen hergestellt werden, und auf der anderen Seite die Straßenausbaubeiträge voneinander unterscheiden muss, weil da gibt es einige Dinge, wo die sich auch deutlich unterscheiden.
Frau Boretzky, Sie als Konfliktmoderatorin müssen Streit schlichten. Sie sind da eben zwischen den Konfliktlinien ganz ähnlich, denken Sie manchmal, wie die Bürgermeister einer Kommune?
Ob ich so denke wie ein Bürgermeister? Nein, ich glaube nicht. Es ist definitiv nicht so, dass ich so denke wie ein Bürgermeister, denn meine Position ist eine neutrale Position. Für mich ist es wichtig als Mediatorin, dass ich alle gleich auf der gleichen Augenhöhe begegne. Und das ist mir dann am Ende egal, wer welche Position hat, denn ich muss alle hören. Jeder hat seine Bedürfnisse, seine Ängste und seine Sorgen, wenn sie auf mich zukommen. Und nehmen wir doch mal das Beispiel der Schule mit der Lärmbelästigung. Ja, da wird jetzt jemand zu mir kommen und sagen, da geht's nicht, weil oft ist so einfach unsere Erfahrung, die meisten Menschen können die ganzen komplexen Genehmigungsverfahren, Unterlagen, da sind ja unglaublich viele Dokumente, Pläne, Beschreibung, Bezeichnung, alles Mögliche. Nicht jeder kann Pläne lesen, nicht jeder versteht diese Fachsprache. Und da geht es nämlich schon mit den Konflikten los, dass manchmal gewisse Dinge in den Genehmigungsunterlagen nicht richtig verstanden werden. Und von den Behörden wird es selten so gut erklärt, dass es auch wirklich jeder versteht. Das heißt, es entstehen Interpretationen und eigene Bilder, die wir dann als Mediatoren oder Moderatoren, Konfliktmoderatoren, oft anfangen zu übersetzen und aufzuklären. Was heißt das wirklich? Was bedeutet das? Welche Vor- und Nachteile hat das für mich? Was könnte ich eventuell dagegen machen und mit dem Bauträger vielleicht ins Gespräch gehen?
Man muss vielleicht nicht immer an Gerichte, Richterurteile denken. Mhm. Herr Dröge vom Verband Wohneigentum, das private Nachbarrecht, da kommt es ja auch regelmäßig vor, dass sich bei Ihnen dann zwei Mitglieder des Verbands Wohneigentum untereinander streiten. Welche Lösungsebenen gibt es denn vor einem Urteil?
Wir in Nordrhein-Westfalen haben speziell die Situation, dass wir eine vorgeschaltete Instanz bei solchen Auseinandersetzungen haben, nämlich das Schiedsverfahren, in dem letzten Endes ein staatlich verordneter Mediator versucht, das Problem zu lösen. Und das ist etwas, auf das wir hinweisen und auf eine gemeinsame Besprechung und eine Lösungsfindung hinarbeiten. Die Schule ist übrigens ein sehr schönes Problem, das zeigt, wie bei solchen Punkten verzahnt das öffentliche und das Privatrecht anzuwenden sind. Die Schule wird auf eine Weise eins geplant. Der Sportplatz liegt zum Beispiel zu einer Seite, an der eine kleine Siedlung vorhanden ist. Wenn es dann darum geht, dass von diesem Sportplatz Lärmemissionen beeinträchtigen könnten, dann sind wir dort im Nachbarrecht oder beziehungsweise im 1004 BGB im Privatrecht. Um aber diese Emissionen, die im privatrechtlichen Bereich stören, vielleicht zu beseitigen, kann wiederum eine Umplanung des Geländes möglich sein, den Sportplatz auf eine andere Stelle des ganzen Bebauungskomplexes zu legen, was dann wiederum die Probleme im öffentlichen Recht betrifft. Da sieht man sehr schön, wie in diesem Bau-Nachbarrecht eigentlich beide Ebenen häufig miteinander verzahnt sind.
Dann mal eine Frage nach Leipzig und Berlin. Wann ist da der richtige Zeitpunkt, das zu klären?
Ich fange mal aus Leipzig an. Mhm. Also für uns wäre es wünschenswert, bevor so eine Fläche festgelegt wird. Also wenn die Fläche festgelegt ist, ob es jetzt Wind, Schule und was auch immer, obwohl es bei Schule nicht so viel Auswahl gibt, aber bei den erneuerbaren Energien, bevor die Flächen in dem sozusagen Regionalplan festgelegt werden, wäre es wünschenswert, dort schon eine Beteiligung zu machen. Es ist im Moment möglich, das zu machen, doch die wenigsten wissen das. Dass man sich da über die Gemeinden und Kommunen als Privatperson beteiligen kann, nicht ich als Privatperson. Das wäre wünschenswert, dort viel mehr anzusetzen, weil wenn man gemeinsam entscheidet, wo diese Fläche hinkommt, desto mehr Konsens und desto mehr Identifikation findet statt. Und das heißt weniger Streit.
Frau Behrendt, gibt es eigentlich so Auswahlmöglichkeiten oder gibt es immer nur einen Plan, der dann umgesetzt werden soll?
Sagten Sie Auswahlmöglichkeiten?
Ja, dass man sagt, wir können uns so einen Schulkomplex nehmen, weil das ist super. Wir kommen immer auf Ihre geplante Schule gegenüber zurück. Ja, dass man auch die Anwohner dann auswählen können, wie groß der Fußballplatz wird, sage ich mal, oder an welche Stelle er kommt.
Ja, ganz genau. Also das mit der Stelle zum Beispiel ist auch ein gutes Beispiel. Ich habe diese Pläne jetzt auch von diesem Schulvorhaben zum Beispiel direkt vor Augen. Das war eben, ist ein großes Feld, das an zwei Seiten, an drei Seiten im Grunde an eine Wohnbebauung angrenzt und an einer Seite eher an ein Waldstück. Also da, wenn da die Anwohner zum Beispiel frühzeitig erfahren, okay, da soll was passieren und dann gibt es ja auch immer schon so Vorstufen der Planung, bevor jetzt sozusagen der endgültige Bebauungsplan fertig ist, der in der Tat, wie Vorredner ja schon sagten, auch durchaus schwer zum Teil zu lesen ist für den bautechnischen Laien, dass man dann vorher schon mal sagen kann, eben das über die Gemeinde dann einspielt in die Beratungsprozesse und da dann sagt, ja, also hier, da wäre es nicht günstiger, wenn man jetzt den wettkampffähigen Sportplatz jetzt an der Seite zum Waldstück hin macht und jetzt nicht unbedingt in Richtung der Wohnbebauung. Also da gibt es vielleicht auch viele Dinge auch noch im Detail, an die Planer, in dem Fall ist es ein Landkreis, der die Gegebenheiten vor Ort vielleicht gar nicht so gut kennt, nicht denkt. Und die Anwohner haben da aber den besseren Blick dafür, was da die Probleme sein könnten. Und da kann ich eben auch nur zustimmen und empfehlen, hier frühzeitig eben über die Gemeindeversammlung da den Weg zu nutzen, da die örtlichen Politiker anzusprechen, schriftlich, mündlich, wie auch immer, um da also versuchen, frühzeitig Einfluss zu nehmen, weil, sage ich mal, mit jedem Monat, der da vorangeht und die Planung weiter fortschreitet, werden Änderungen natürlich auch immer teurer und schwieriger.
Wir haben noch wenig Zeit bis zu den Nachrichten, aber Frau Buchretzky, nehmen wir mal den Windpark. Also, Punkt Rote Wälder. Also der Windpark steht schon im Wald. Und auf einmal fällt mir auf, das stört mich nachts, die vielen Leuchtfeuer für den Flugverkehr. Muss ich das hinnehmen? Der wird ja nie zurückgebaut werden. Was ist da möglich?
Also zurückgebaut wird er nicht. Ob ich es hinnehmen muss, das ist immer so eine Frage. Das mit dem Leuchtfeuer ist ein großes Thema. Es gibt aber Möglichkeiten von den Betreibern, dass sie diese Leuchtfeuer ändern. Ist aber ein großes, kostspieliges Spiel für die Betreiber. Es gibt heutzutage neue Techniken, die dann eher auf Radartechnik sind und die Leuchtfeuer nicht mehr blinken, also die Nachtwälder nicht mehr da sind. Die Möglichkeit gibt es. Beteiligung kommt drauf an. Meistens ist es schon in den Genehmigungsverfahren ein großes Thema.
Und wie geht es dann in der Regel aus? Kennen Sie auch dann Umbaumaßnahmen, die da gestartet wurden, auch nach Ihren Mediationen?
Ja, das kenne ich auch. Das ist dann der Betreiber, aber das ist keine Pflicht. Das ist eine freiwillige Sache, dass die Betreiber das im Zuge einer Reparatur von Anlagen dann umgestellt haben. Aber es ist sehr selten, weil es sehr teuer ist.
Betreiber, und wer ist auf der anderen Seite dann oft? Privatpersonen oder sind es dann Verbände, Vereine?
Beides, also alles. Also Privatpersonen, die als Bürgerinitiativen sich zusammentun. Das können einzelne Privatpersonen sein. Es können aber auch ganze Gemeinden sein, die da auf der anderen Seite sind, die das sozusagen die das stört.
Ah, dann sind wir doch wieder bei den Bürgermeistern. Das ist aber dann wahrscheinlich interessant. Solche Dinge gehen ja wahrscheinlich auch dann gemeindeübergreifend oft. Dann sind es mehrere Kommunen auch oft?
Ja, es sind oft mehrere Kommunen. Also fahren Sie die Autobahn entlang. Es sind große Parks. Es ist selten, dass nur eine Anlage steht. Und dann sind die Parks, betreffen sie mehrere Gemeinden und Kommunen. Das sind große Verfahren und da sind es mehrere Bürgermeister. Das sind kleine ehrenamtliche Gemeinden, die von ehrenamtlichen Bürgermeistern geleitet werden, aber es sind auch von hauptamtlichen Bürgermeistern, also wenn es größere Landkreise sind.
Windpark, Chemiefabrik, Straßenausbau, Anwohnerrechte bei Bauvorhaben. Machen Sie mit unter 00800 4464 4464 oder marktplatz@deutschlandfunk.de. Weiter geht es mit dem Marktplatz, Windpark, Chemiefabrik, Straßenausbau, Anwohnerrechte bei Bauvorhaben. 00800 4464 4464 ist unsere Hörertelefonnummer und per E-Mail geht's auch an marktplatz@deutschlandfunk.de. Rat und Hilfe kommen von diesen Gästen. Emanuela Buchretzky, sie ist Mediatorin der Leipziger Dialogpartner GbR für das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende. Sibylle Behrendt ist Leiterin Steuer- und Finanzpolitik beim Interessenverband Haus und Grund Deutschland. Und dann Michael Dröge aus Herne, stellvertretender Landesvorsitzender des Verbands Wohneigentum NRW, ehemaliger Anwalt, Herr Dröge, der Straßenausbau. Wir haben es auch in dem Beitrag von meinem Kollegen Kai Rüßberg gehört. Moratorium irgendwie gerade. Was für eine Entwicklung sehen Sie da? Nehmen wir mal das große Bundesland Nordrhein-Westfalen. Wir hatten gerade Landtagswahlen.
In Nordrhein-Westfalen ist die Situation momentan so, dass die grundsätzliche Zahlungsverpflichtung der Anwohner noch besteht, wie sie bis zum Jahre 2019 Stand der Gesetzgebung war. Es ist jedoch insofern eine Besonderheit damals eingeführt worden, dass zunächst 50% der Anteile, die die Bürger tragen müssen, von dem Land übernommen wird und in einem bestimmten Antragsverfahren den Kommunen ersetzt wurde. Kurz vor der diesjährigen Landtag Bundestagswahl wurde dann festgestellt, dass man doch vielleicht eine hundertprozentige Erstattung der Bürger bräuchte. Über die Gründe kurz vor einer Landtagswahl müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Die Problematik, die nunmehr entstanden ist, ist jedoch, dass wir einen sehr harten Cut haben zwischen den Bürgern, die noch nach altem Recht zur Zahlung verpflichtet sind, denn auch solche Straßen werden noch abgerechnet, und denjenigen, die, weil es zwei Wochen später der Rat beschlossen hat, die Straße zu sanieren, plötzlich nichts mehr zahlen. Das ist in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel eines der Themen, die die Landespolitik auch im nächsten Jahr noch lösen muss. Wie wird da ein angemessener Übergang geschaffen? Die Kollegin hatte auch gerade schon angesprochen, der Unterschied zwischen Straßenausbau und Erschließungsbeiträgen lässt sich eigentlich relativ leicht zusammenfassen. Bei einem Erschließungsbeitrag handelt es sich um eine Straße, die in einem neu erschlossenen Baugebiet erstmalig erstellt wird und auf die neuen Anwohner sozusagen überbürdet wird. Der Straßenausbaubeitrag kann anfallen, wenn diese Straße nach 40 oder 50 Jahren saniert werden muss, und die dann entstehenden Kosten können je nach Bundesland sehr unterschiedlich auf Anwohner überbürdet werden.
Wie ist das denn, Frau Bahren, wenn Sie da von Berlin aus blicken auf die unterschiedlichen Bundesländer, Landesbauverordnungen? Nehmen wir mal Bayern. Es ist ja wahrscheinlich auch noch ein Unterschied, in welchem Bundesland ich lebe und in welcher Kommune ich lebe. Eine wohlhabende Kommune kann doch sagen, wenn wir neue Laternen bauen, dann ist das unsere Sache. Da müssen wir diese Ausbaubeiträge gar nicht erheben.
Ja, jetzt ist es so, Kollege hat es schon angesprochen, wir haben hier also einen ganzen Zoo von Regelungen und eigentlich eine Tendenz zur Abschaffung der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen über die Kommunalabgabengesetze. In Bayern ist es 2018 tatsächlich dann abgeschafft worden, die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen.
Auch von der Wahl?
Das kann ich jetzt gar nicht sagen, ob im Zusammenhang mit einer Wahl das so gemacht wurde. Aber es ist natürlich immer ein spannendes Thema für eine Wahl. Wir haben es in Sachsen-Anhalt, hat zum 01.01.2020 das abgeschafft. Und dann ist es eben so, was grundsätzlich natürlich zu begrüßen ist, weil es ja letztlich etwas ist, was in den Gesamthaushalt gehört und nicht unbedingt jetzt zu dem einzelnen Eigentümer. Aber es entsteht natürlich dann, Kollege Dröge hat es ja schon angesprochen, die Folgeproblematik, notwendigen Maßnahmen müssen ja finanziert werden. Und dann kommt es eben jetzt immer häufiger, dass ist auch jetzt kürzlich wohl in Sachsen-Anhalt so passiert, zum Streit sozusagen, wenn die Kommune also hier quasi dann in Vorleistung geht und diese Maßnahmen durchführt, dann versprechen die jeweiligen Bundesländer, die diese Beitragszahlungen abschaffen, ja, dass sie das dann sozusagen auffangen und kompensieren. Und da kommt es dann aber auch durchaus zum Streit, wenn die Gemeinden der Meinung sind, dass die Länder eben das nicht ausreichend kompensieren.
Aber das ist ja eigentlich auf einer anderen Ebene. Ja. Man kann sich da ja jetzt direkt als Anwohner erstmal vielleicht gegen so einen Bescheid wehren und überlegen, wann man, welche Option man annimmt. Gibt es Optionen, Herr Dröge?
In der Regel nicht. Es gibt meines Wissens nur noch ein Bundesland, das hinsichtlich der Straßenausbaubeiträge eine Kann-Regelung für die Kommunen ausgesprochen hat als Basis. Das heißt, da kann die Kommune frei entscheiden, ob sie erhebt oder nicht. In den anderen Bundesländern, in denen die Straßenausbaubeiträge noch zu erheben sind, wird ein festes Verfahren vorgegeben. Beispielsweise die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge oder, wie es in Nordrhein-Westfalen war, die fallbezogene Abrechnung einer konkreten Maßnahme vor dem betroffenen Grundstück.
Und wiederkehrend, das sehen Sie kritisch oder nicht?
Das Wiederkehrende sehe ich sehr kritisch, weil letzten Endes die Überprüfbarkeit, wann wird das Geld zu welcher Maßnahme eingesetzt, allein der Entscheidungsfreiheit der Kommune, des Kreises anheimgegeben ist. Und man meines Erachtens nicht mehr sicherstellen kann, ob nach einem angemessenen, beispielsweise Frage der Reparaturbedürftigkeit entschieden wird. In Nordrhein-Westfalen wurde mit der Gesetzesänderung deswegen den Kommunen auferlegt, mit 5 Jahren Vorlauf ein Verzeichnis zu erstellen, in welchen Straßen demnächst Ausbaubeiträge anfallen könnten, weil sie verändert werden. Da habe ich eine sehr hohe Transparenz mittlerweile. Die fällt bei den wiederkehrenden Beiträgen völlig weg.
Wenn ich einmal, nehmen wir mal ein typisches Einfamilienhaus, Frau Behrendt, 15 Meter Bürgersteiglänge, 3000 Euro, sage ich mal so, gezahlt habe für neue Pflasterung, eine neue Laterne, hält das dann für eine Generation? Für welchen Zeitraum bin ich vermutlich raus mit Straßenausbaubeiträgen?
Ja, also da gibt es zahlreiche Rechtsprechung dafür die da zum Teil sehr ins Detail geht. Also Grundregel ist richtig gesagt schon, dass ein Beitrag natürlich nur zulässig ist, wenn die Nutzungsdauer der alten Straße abgelaufen ist. Mit Hauptverkehrsstraßen gibt es ein Urteil aus Bayern, die sagen, das soll dann also etwa 25 Jahre halten. Eine ganz allgemeine oder eine ganz, sagen wir mal, feste Regel gibt es da natürlich nicht. Aber wir haben auch immer noch in der Praxis natürlich die Problematik, dass ein Beitrag ja auch nur zulässig sein kann, wenn die Gemeinde die Straßen auch laufend unterhalten und instand gesetzt hat. Das ist eigentlich in der Praxis ein ganz häufiger Streitfall, dass die Gemeinden das sozusagen die Straße so ein wenig runterrocken lassen über die Jahrzehnte, also wirklich da ein bisschen verkommen lassen vielleicht auch, und dann kommt sozusagen der Straßenausbaubeitrag, wobei ja die Instandhaltung, die laufende, eben eigentlich Sache des allgemeinen Gemeindehaushalts ist und nicht eine Sache der Anlieger beim Straßenausbaubeitrag.
Unser erster Hörer hat die 00800-4464-4464 gewählt und ist in der Sendung. Ich begrüße Herrn Schiller aus dem Baden-Württembergischen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was ist denn Ihr Problem?
Mein Problem ist, ich rufe aus Überlingen am Bodensee an und uns gegenüber gibt es einen Stadtpark, der Rauensteinpark. Und der ist jetzt im Sinne einer Nachverdichtung, ist der Bebauungsplan geändert worden. Und da sollen jetzt vierstöckige Mehrfamilienhäuser entstehen. Ich selber wohne hier auch in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus, was wir als GbR betreiben. Und in diesem Wohngebiet gibt es mehrere dieser Mehrfamilienhäuser, die dreistöckig sind. Wenn nun dagegenüber dieses vierstöckige gebaut würde, dann würde sozusagen wir doch in unserer Wohnqualität sehr beschränkt werden, weil wir dann total im Schatten sind. Und meine konkrete Frage ist, es liegt eine Straße dazwischen und haben wir überhaupt, sind wir in dem Sinne überhaupt dann Anwohner, können wir uns dagegen irgendwie wehren? Wir haben das im Sinne der Bürgerbeteiligung bei der Auslegung schon gemacht. Da ist sozusagen der große Baukomplex in zwei Teile geteilt worden, aber sonst hat sich da nichts verändert. Welche Möglichkeit haben wir denn da überhaupt noch?
Herr Dröge, gucke ich an.
Sie haben die Möglichkeit, Herr Schiller, als einen Nachbarwiderspruch im baurechtlichen Genehmigungsverfahren einzulegen. Da muss dann eben sehr substanziiert, also sehr genau beschrieben werden, wie gerade durch diesen Unterschied dreistöckig, vierstöckig, welche Emissionen, also Beeinträchtigungen, Sie hatten den Schattenfall angesprochen, dort ausgelöst werden und auch zum Beispiel sehr detailliert dargestellt werden, wie groß ist der Unterschied zwischen der dreigeschossigen Bebauung und einer viergeschossigen Bebauung. Ne? Beim viergeschossigen kann ich mir vorstellen, reicht der Schattenwurf weiter. Andererseits ist im Erdgeschoss des Nachbargebäudes unter Umständen der Schattenwurf auch schon durch eine dreistöckige Bebauung identisch. Und deswegen muss man da sehr detailliert vorgehen, kann man eigentlich erfolgreich nur mit einem versierten Fachanwalt, der sich mit den Themen beschäftigt. Als Bürger allein dort etwas zu formulieren, halte ich nahezu für aussichtslos.
Und erhöht es Herrn Schillers Schlagkraft, wenn er nicht alleine vorgeht?
Das in jedem Fall. Das ist ja der Kern unseres Verbandes, dass wir in der Regel nicht nur einen Anwohner haben, der dann von unserer juristischen Vertretung betreut wird, sondern dass wir auch gegenüber der Gemeinde in der Regel darstellen können, dass in dem betroffenen Straßenzug 15, meistens sogar eher 20 bis 30 Mitglieder des Verbandes da sind, die dann als Gruppe auftreten und dementsprechend einen nachhaltigeren Eindruck in der Behörde hinterlassen können.
Herr Schiller, darf ich Sie mal nutzen jetzt mit dem konkreten Beispiel? Geht es Ihnen darum, dass Sie nicht möchten, dass es in Ihrer Wohnung dunkler wird? Oder geht es Ihnen darum, dass Sie, wenn Sie Überlingen sagen, schön über den See in die Schweizer Alpen auf den Sentes weitergucken wollen?
Ja, das sehen wir sowieso nicht. Es hat zwei Aspekte. Einmal ist es ja wirklich ein Stadtpark. Und zwar sind da drüben momentan Parkplätze, damit man sozusagen da diesen Park auch besuchen kann. Aber es ist ja ein Unterschied, ob dieser Parkplatz sehr begrünt ist mit Bäumen und so weiter. Und den immerhin noch das Bild eines Parkes hergibt mit dem Ganzen, was dann danach kommt, ob der sozusagen mit Häusern teilweise bebaut wird. Da gab es ja eine Bürgerinitiative, die gegen dieses Ganze auch vorgeht. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist wirklich, dass natürlich dann ganz extrem unser Haus mit diesem Schattenwurf und mit diesem riesigen Mauer, die quasi davor steht, so in 10 Meter Entfernung betroffen ist. Also es ist was Persönliches und es ist was Überpersönliches.
Da darf ich doch Frau Boretzky noch mal einladen, als Mediatorin da Stellung zu nehmen. Dieses Abwägen, da geht es ja um Schutzgüter. Das eine ist eine notwendige Verdichtung. Wir freuen uns über neu entstehenden Wohnraum. Das andere ist die Wohnqualität, das Erholungsgebiet.
Ja, aber als Mediatorin an der Stelle ist sozusagen nicht viel mehr machbar, außer die Gemeinde ist bereit, die B-Pläne, also die Bebauungspläne, die schon fest sind, nochmal anzufassen. Das hat auch was mit Geld zu tun. Das heißt, die Beteiligung, die schon vorher war in diesem Bebauungsplan, Bürgerbeteiligung, die stattgefunden hat, wo sie sagen, die Gebäude dann schon getrennt haben, das ist die Phase, wo wir dann reingehen. Ja, und es geht um persönliche Bedürfnisse und Einschränkung, Lebensqualität.
Und Sibylle Barendt, haben Sie auch noch einen Hinweis für Herrn Schiller vom Verband Haus und Grund Deutschland?
Ja, also wir vertreten zwar jetzt nicht direkt solche Sammelklagen, aber geben natürlich auch juristischen Rat in solchen Fällen. Da kann ich auch vielleicht nur noch ergänzend sagen, dass dann natürlich ein Eilrechtsschutz geboten ist. Also hier muss man wirklich auch dann eine rechtliche Beratung und dann im Zweifel dann anschließend auch mit anwaltlicher Beratung vorgehen, dass das hier auch schnell reagiert werden kann, eben mit einem vorläufigen Rechtsschutz möglicherweise hier ein Stopp des jeweiligen Vorhabens auch erreicht werden kann, weil sonst ja auch einfach Fakten geschaffen werden. Und wie meine Vorrednerin schon sagte, je später man da kommt, desto teurer und schwieriger wird das dann.
Ab wann zählte das bei Ihnen die Frist, Herr Schiller? Ab Parkplatzsperrung oder Baumfällung?
An mich jetzt die Frage. Mhm. Ab wann die Frist zählt, das verstehe ich jetzt nicht ganz, was Sie damit meinen.
Also wir haben ja gehört in unserem Radiobeitrag auch vorher, da fängt der Nachbar an zu schippen und spätestens dann muss ich irgendwie einschreiten. Oder wussten Sie schon ganz früh, da kommt was hin?
Wir sind jetzt in der zweiten Phase, es wurde der Bebauungsplan nochmal geändert und der wird jetzt noch demnächst ausgelegt. Da gibt es nochmal die 2 Wochen Einspruchs- oder Bürgerbeteiligungsfrist.
2 Wochen. Was kann denn in denen passieren, Herr Dröge vom Verband Wohneigentum?
Das ganz Wichtige ist, dass sich hier Herr Schiller sehr früh in das Verfahren eingeschaltet hat und tatsächlich jetzt noch Gestaltungsspielraum vorhanden ist, da offensichtlich der Bebauungsplan noch nicht verabschiedet ist. Dann sind wir in einem Bereich, wo ich direkt im Klageverfahren gegen einen solchen Bebauungsplan vorgehen muss. Jetzt sind wir noch in der Phase, in der ich gestalten kann. 2 Wochen sind jetzt relativ kurz, um diese Bedenken zu artikulieren, aber das ist durchaus noch zu schaffen, dass man da eine Stellungnahme abgibt und genau auf diese Unterschiedlichkeit beispielsweise einer 3- oder 4-geschossigen Bebauung hinweist. Es gibt da im Baurecht nämlich immer noch die Frage, fügt sich dieses Bauvorhaben in die Umgebung ein oder prägt dieses Bauvorhaben eine ganz neue Situation? Und wenn ich es von Herrn Schiller richtig verstanden habe, ist ja die maximale Bebauungshöhe bisher 3-geschossig und da kann man durchaus den Fokus auch darauf legen, ist nicht durch dieses, wenn auch nur eine erhöhte Geschoss, ein ganz anderer Eindruck für die Gesamtbebauung in diesem Gebiet vorhanden.
Und wie dürfen dann Hochhäuser entstehen?
Das hängt eben davon ab, wenn der Bebauungsplan es vorsieht und wie man so schön sagt, wo kein Kläger, da kein Richter, dann entstehen plötzlich in der Nähe von Siedlungsgebieten auch Wohnhochhäuser.
Herr Schiller, wie geht's aus? Womit wären Sie zufrieden?
Letztendlich wäre ich damit zufrieden gewesen. Ich habe das auch mehrmals in Gemeinderäten sozusagen mitgeteilt, wenn wir früher beteiligt worden wären. Also wir haben ja bestimmte konkrete Vorschläge auch gemacht. Also ich spreche als sozusagen Mitglied der GbR. Aber es war minimal, es war einmal ein Treffen möglich, aber andere Reaktionen kamen teilweise von den Gemeinderäten gar nicht. Das fand ich sehr traurig. Also, weil wir sind ja jetzt nicht absolut irgendwie, Richtung Konsens würden wir ja gerne gehen wollen, aber wir möchten auch wahrgenommen werden. Und das wurde ja auch in der Sendung angesprochen, ja, dass es teilweise stattfindet, teilweise nicht stattfindet.
Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Schiller, aus Überlingen. Wir haben es bislang, Frau Boretzky, nur in unseren Überschriften drin, aber noch nicht so wirklich über diese anderen großen Nummern gesprochen. Die neue Chemiefabrik oder Tierzucht, ja, ist ja auch. Da kommen die Gerüche rein. Was ist denn da los in dem Bereich? Das geht wahrscheinlich auch nie ohne wirklich großen Streit.
Nee, das geht selten ohne großen Streit. Ob es jetzt Biogasanlage oder Zuchtanlage oder eine Chemieparkanlage gebaut wird, da gibt es Beeinträchtigung und auch viele Ängste und Sorgen von den Bewohnern drumherum, was Gerüche angeht, aber auch was den Verkehr angeht. Man darf nicht vergessen, dass dann auch viel, wenn es eine Biogasanlage ist oder auch Zuchtanlage, dass da dann LKWs unterwegs sind, was vielleicht im Moment nicht da ist. Es geht gar nicht um das Optische, sondern eher um das Geruch und Verschmutzung vielleicht auch noch. Wasser, also Grundwasser, Verseuchung, sagt man manchmal, sagen manche Bürger. Was passiert alles? Die wissen das nicht. Was passiert? Was sind für Auflagen? Was sind so für Grundlagen überhaupt, wenn sowas gebaut wird? Was ist notwendig? Und welche Sicherheiten müssen eingehalten werden?
Ist es denn da eigentlich für eine Firma hilfreich, wenn sie sagt, wir modernisieren nur, wir lassen Grundmauern stehen und hier kommt einfach ins Innere eine neue Chemiefabrik rein?
Sind die gleichen Sorgen und Befürchtung. Außer die Bürger kriegen das nicht mit, weil das irgendwie hinterm eisernen Vorhang gemacht wird, ja. Aber meistens kriegt man es mit. Und es wäre so schön, wie Herr Schiller schon gesagt hat, er hat so ein schönes Schlagwort gesagt, wir möchten einfach früher beteiligt werden. Und das ist das, was wir als Mediatoren auch in den ganzen Verfahren erleben. Und das ist egal, um was es geht. Viele sagen, hätte man uns doch einfach mal früher beteiligt. Dann, wir haben ja Vorschläge, wir sind selten komplett dagegen.
Wir haben einen Hörer, der uns aus Hamburg, glaube ich, anruft. Herr Bühler, willkommen in unserer Runde.
Brüllau, ja, Herr genau. Bühler. Ich habe auch nur eine relativ kurze Frage. Und zwar, wir besitzen ein Einfamilienhaus in Hamburg. Das ist voll angeschlossen mit Straße und Gehweg. Dieser Gehweg ist aus den 50er Jahren und ich sag mal, hat Altersspuren. Also die Gehwegplatten kommen teilweise hoch und sind dadurch Stolperfallen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das der Stadt melde und gegebenenfalls dann an den Kosten beteiligt werde, wenn das instand gesetzt wird.
Ja, interessante Frage, dass man nicht gegen was Neues ist, sondern das Neue will. Wir haben es ja auch in den Nachrichten gehört mit den Windanlagen in Thüringen. Mhm. Herr Dröge könnte da, glaube ich, gut antworten.
Gerne. Ja, Herr Brüller, da befinden Sie sich in der Situation, dass Sie ein gewisses Risiko eingehen, denn aufgrund des Alters des Gehwegs könnte nach meinem Kenntnisstand die Stadt Hamburg durchaus sagen, wenn wir jetzt von Mängeln erfahren, dann ist die Vorhaltedauer dieses Gehweges schon lange überschritten und ich darf eine Sanierung im Sinne des Straßenausbaubeitrags rechts durchführen. Es kann aber umgekehrt auch sein, das haben wir in manchen Gebieten in Nordrhein-Westfalen durchaus, dass die Kommune die eigene Kostenübernahme für diese Sanierungsmaßnahme scheut und dann doch nur eine Reparatur durchführt, also in ihrem Sinne die Verbesserung vor Ort herbeiführt, ohne dass extreme Kosten entstehen. Man muss ganz klar sagen, in dem Moment, wo Sie es melden, wird ein Entscheidungsprozess bei der Kommune ausgelöst, dessen Ausgang man ja nur raten kann, aber noch nicht einmal genau einschätzen kann.
Und wenn ich jetzt theoretisch selber beiginge und den Schaden behebe, also ich habe einfach ein bisschen Angst, weil viele alte Leute da lang gehen, wenn die stürzen, das ist A, für die Person schlimm und B, könnte ich ja möglicherweise auch in Regress genommen werden, dass ich den Schaden nicht gemeldet habe.
Umgekehrt muss ich Ihnen leider sagen, können Sie auch für eine unfachmännische Reparatur in Regress genommen werden. Und da ist die Gefahr einer Kostenüberbürdung auf Sie viel, viel höher. Also ohne jetzt Details zu kennen, wenn es so extrem ist, dass Sturzgefahren da ist, dann würde ich es an Ihrer Stelle auf jeden Fall melden. Denn dann ist tatsächlich der öffentliche Bereich oder gefährdet und man muss dort einschreiten. Also da würde ich schon eher eine Empfehlung aussprechen, melden Sie es, damit auch letzten Endes diese Gefahr auf jeden Fall beseitigt wird.
Aber könnte dann theoretisch, wenn jetzt die Stadt sagt, ja, der ganze gesamte, also es sind 50 Meter, weil es ein Eckgrundstück ist, das wären dann natürlich extreme Kosten. Und oder könnte man sagen, es wird wirklich nur der Teil, also es sind halt Gehwegplatten, wenn die saniert werden.
Es ist das dann natürlich möglich, es ist eine Entscheidung auch von der technischen Seite her. Es muss dann ja auch geschaut werden, was ist notwendig und das machen die Kommunen eigentlich überwiegend. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Hamburg da eine andere Vorgehensweise hat. Es wird in der Regel das gemacht, was nötig ist. Das ist ja genau die Problematik, die man bei den Straßen hat. Das wurde ja von Frau Behrendt ja auch schon angesprochen, dass die Kommunen in der Regel die Straßen mit dem Minimalaufwand erhalten, um dann nach Möglichkeit unmittelbar nach Ablauf der Vorhaltedauer die Straßen auf Kosten der Anwohner zu sanieren. Aber wenn tatsächlich die Straße noch in einem guten Zustand ist, die Beleuchtung noch in einem guten Zustand ist, dann ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben, dass zunächst akut sowieso erstmal eine Reparatur durchgeführt wird, um den Zustand erstmal zu beseitigen und dann vielleicht darüber nachgedacht wird, ob eine Gesamtsanierung ansteht, die dann aber sicherlich erst in mehreren Jahren überhaupt zur Umsetzung kommen würde.
Frau Behrendt in Berlin von Haus und Grund, wie wichtig ist denn da, es zu wissen, welchen Charakter die Anliegerstraße hat?
Also wir sprechen ja jetzt hier über die Straßenausbaubeiträge. Da wollte ich gerne noch ergänzen. Der Hörer kommt, wenn ich es richtig verstanden habe, aus Hamburg.
Ja.
Da werden seit 2017 meiner Kenntnis nach keine Straßenausbaubeiträge mehr erhoben. Das können Sie noch mal in Ihrem Kommunalabgabengesetz checken oder übers Internet checken, ob das aktuell auch noch so der Fall ist. Aber wenn dem so ist, dann wäre man zumindest aus dieser Problematik schon mal raus.
Ganz wichtiger Hinweis. Mhm.
Ja, absolut. Das habe ich auch schon gesehen im Internet, nur das kann sich ja mal ändern.
Ganz genau, deswegen sagte ich, also ich habe ja vorhin auch schon eingangs gesagt, wir haben hier in einigen Bundesländern die Tendenz, dass diese Ausbaubeiträge abgeschafft werden. In Berlin war das zum Beispiel schon ab 2012 der Fall, dass die eben wirklich gar nicht mehr erhoben werden. Und das nochmal checken, ob das aktuell ist und dann ist man aus dieser Problematik raus.
Herr Brüller aus Hamburg hat uns angerufen unter der 00800 4464 4464 zu unserem Marktplatz. Windpark, Chemiefabrik, Straßenausbau, Anwohnerrechte bei Bauvorhaben.
Der Marktplatz zum Nachhören. Im Internet unter deutschlandfunk.de/marktplatz.
Mit unserer DLF-Audiothek auf Smartphone und Tablet.
Oder bestellen Sie einen kostenpflichtigen Mitschnitt dieser Sendung für 10 Euro unter der Telefonnummer
0221 345 1831 oder per E-Mail.
Hörerservice@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk, Marktplatz. Weiter mit Henning Hubert. Windpark, Chemiefabrik, Straßenausbau, Anwohnerrechte bei Bauvorhaben. Ins Studio gekommen ist mein Kollege Thomas Meinhardt. Der hat Ihre Fragen und Fälle gesammelt, die uns per E-Mail erreicht haben.
Ja, und es gibt da eine ganz grundsätzliche Frage, beziehungsweise ein Hörer, Herr Hoffmann, meint, man kann Ausbaubeiträge auch von der Steuer absetzen. Sie sind steuerlich absetzbar, das ist so seine Erfahrung. Aber die Frage, stimmt das noch so oder gibt es da inzwischen andere Auffassungen zu?
Herr Drüge?
Nach meinem Kenntnisstand wäre theoretisch eine Absetzbarkeit in der Form von haushaltsnahen Dienstleistungen gegeben, nämlich in Form des angefallenen Arbeitslohnes, der in den Bescheiden enthalten ist. Es gab eine Zeit lang die Möglichkeit, das zu tun. Die Finanzverwaltung, nach meinem Kenntnisstand, ich spreche jetzt nur für Nordrhein-Westfalen, haben dort aber die klare Anweisung gegeben, dass das nicht mehr akzeptiert werden kann. Und auch aus weiteren Bundesländern sind mir Urteile der Finanzgerichte bekannt, die in die Richtung gehen, dass eine Absetzbarkeit nicht gegeben ist. Vielleicht kann da auch die Kollegin von Haus und Grund aus ihrer Sicht noch was zu sagen.
Frau Behrendt?
Ja, sehr gerne. Also das mit den haushaltsnahen Dienstleistungen, das ist ja das, was die selbst im eigenen Eigenheim Wohnenden betreffen genau. würde. Das ist meinem Kenntnisstand nach bundesweit so. Hier gab es also mehrere Anweisungen auch vom Bundesfinanzministerium. Das sind ja dann immer abgestimmte Positionen, die auch die Länder bundesweit übernehmen. Also da sieht es schlecht aus. Hinsichtlich der privaten Vermieter, Kleinvermieter, kann ich aber sagen, dass da nach dem Einkommensteuergesetz die Vermieter, also die Straßenausbaubeiträge bei den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung als Werbungskosten geltend machen können. Das wird also so begründet, beziehungsweise da ist dann das Kriterium, das ist jetzt ein bisschen Finanzsprech, aber soll ein objektiv wirtschaftlicher Zusammenhang mit Vermietung und Verpachtung bestehen, also nicht für irgendein ganz anderes Objekt oder so, also das muss schon zusammenhängen. Und das ist dann also hier zumindest die Straßenausbaubeiträge bei den Werbungskosten für diejenigen, die also Vermietungseinnahmen erzielen, die können das dann hier geltend machen.
Und führt jetzt ein bisschen weg, umlegbar auf die Mieter, ist das oder ist das das nicht?
Umlegbarkeit auf die Mieter ist herrschende Meinung, dass das wohl derzeit nicht möglich ist.
Ich begrüße in unserer Runde unseren Hörern Herrn Fulgraf. Guten Tag.
Ja, guten Tag zusammen.
Ja, Ihr Fall bitte.
Ja, ich möchte noch einen Punkt nochmal darauf aufmerksam machen. Der ist jetzt schon ein bisschen ins Hintertreffen oder ist schon ein bisschen vorbei, das Thema. Die Rolle, wie wir zur Entscheidung und Planungsgrundlagen kommen. Stichwort kommunale Planungshoheit. In Gemeinderäten werden gemeinhin Baugebiete ausgewiesen und. Ich komme aus einer Kommune, wo beispielsweise eine Unmenge an Flächen ausgewiesen wurde, wo man schon sagen konnte, die braucht man eigentlich gar nicht mehr. Man schafft sich damit allerdings natürlich ganz viele Fälle möglichen Konfliktpotenzial. Worauf hinaus ist unbedingt das Plädoyer für eine etwas andere Planungs- und Beteiligungskultur, wie das die Kollegin Mediatorin auch sagte. Denn Gemeinderäte entscheiden gemeinhin auch nach oftmals nach Partikularinteressen oder nach Stadtteilproports und so weiter, sodass jeder etwas haben möchte. Das heißt, oder beim Beispiel Energiewende, wenn man dort frühzeitig die Leute einbinden würde, wo könnt ihr euch was vorstellen? Wie wollt ihr die Energiewende in eurer Kommune gestalten? Dann kommen meist ganz gemeinsame Eckpunkte heraus, auf deren Grundlage man dann beispielsweise planen und ausgestalten könnte. Dann wird es eben nicht das Windrad, sondern dann kommt vielleicht mehr Photovoltaik oder kleinere Windräder oder was auch immer. Ich möchte wirklich unbedingt dafür werben, dem einen oder anderen Gemeinderat oder Stadträtin, die vielleicht zuhört oder vielleicht sogar eine Bürgermeisterin, zu sagen, beteiligt die Leute früher, wenn es um die Eckpunkte dieser Entwicklung geht. Wo soll welches Baugebiet hin? Beispiel dafür, ich komme aus dem Ahrtal, aus dem kleinen Ort, da ist jetzt jüngst ein Baugebiet ausgewiesen worden, wo kein einziges Haus zum Beispiel photovoltaikfähig ist. Von der Dachform her. Das sind so grundlegende Grundlagenentscheidungen, wo Baugebiete rausgehauen werden aus bestimmten Gründen, die alle verständlich sind, aber wo eigentlich gewisser Konflikt schon vorprogrammiert ist und sei es mit dem Thema Nachhaltigkeit in diesem Fall. Also so würden Bürger beispielsweise nicht planen, wenn man sie frühzeitig beteiligen würde. Das ist so mein Standpunkt beziehungsweise meine Eingabe, die ich noch beitragen wollte, frühzeitiger mit den Menschen die Eckpunkte für eine Planung oder für ein Baugebiet oder für ein Gewerbegebiet zu besprechen, dann fällt halt von mir aus der Fleischereibetrieb anders aus, als der Fleischer sich das vorstellt oder der Chemiepark anders aus, als der Chemieunternehmen sich das vorstellt, aber es geht darum, ja letzten Endes alle Interessen gleichwertig und frühzeitig einzubinden und dort ausgewogen zum Konsens zu kommen, anstatt Kompromisse zu machen oder einfach, wie gesagt, im besten Fall in Baugebieten Beta rauszuhauen, der für sich genommen auch nochmal mindestens 10, wenn schlecht läuft, 40.000 Euro kostet. Und das mag dann auch keiner mehr wirklich zurücknehmen.
Herr Fulgraf hat sich da sehr viele Gedanken gemacht. Frau Boretzky, als Mediatorin sind Sie ja auch angesprochen worden. Was ist denn da das richtige Forum? Der Gemeinderat, die Ausschüsse, sind ja oft auch nicht öffentliche Sitzungen.
Genau. Also der Herr Fulgraf spricht mir aus den Herzen. Das wäre traumhaft, wenn wir da hinkommen, dass die Gemeinden, ob es jetzt der Gemeinderat oder ob es jetzt von einer bestimmten Planungsstelle kommt, wo man weiß, dass da irgendwas hinkommt, dass man dann da schon die Bürger mit ins Boot nimmt und die Beteiligung macht. Das ist eine freiwillige Sache und das wird ungern gemacht, weil man Angst vor den Konflikten hat. Es sind Themen, die sehr emotional sind, wo wir Menschen, wir haben alle Emotionen, wir mögen es nur nicht, damit umzugehen. Ja, das ist so bei diesen Beteiligungen, da gibt es welche, die dann schreien, es gibt welche, die dagegen sind, es gibt welche, die dafür sind. Und die Sorge in der Gemeinde ist dann reden die Menschen nicht mehr miteinander. Das passiert auch, dass die Fürworter und die Gegner dann sich aus dem Weg gehen.
Aber irgendwann kommen ja, gut, dann geht viel schief und irgendwann kommen Sie dann wieder ins Spiel. Wer ist dann eigentlich der, der Sie von der Dialogpartner GbR dann letztlich bezahlt?
Bei mir ist es so, dass es zum Glück in Sachsen und in Brandenburg zwei Stellen gibt. Das sind die Energieagenturen, die bezahlen uns. Die haben Gelder zur Verfügung, damit wir als unabhängig gelten und von der Stelle bezahlt werden, die mit den Gemeinden und Kommunen nichts zu tun haben. In den anderen Bundesländern ist es meistens sehr herausfordernd und schwierig, weil wir oft gerufen werden von, auch wenn es Bürgerinitiativen sind, muss ja unsere Arbeit bezahlt werden und dann wird es diskutiert, wer bezahlt uns. Oft sind es die Projektierer oder die Gemeinden, wenn sie Geld haben, bezahlen uns. Das heißt, wir als Mediatoren machen das aber sehr, sehr früh zum Thema und machen es transparent, wer uns bezahlt, damit uns nachher nicht gesagt werden kann, wir sind doch parteiisch, weil die Projektierer/Investoren uns bezahlen. Und dann sagen wir auch gerne, dass wir sagen, so, wir machen den Topf auf und bitte schmeißt alle das Geld da rein und dann sind wir von allen bezahlt. Aber dann kommt es auf, na gut, dann können es aber gerne die Projektierer bezahlen, die haben es ja auch. Die können es dann machen. Mhm. Aber dann ist es transparent und jeder weiß Bescheid. Wir sind trotzdem neutral und für uns sind alle Parteien gleichwertig.
Weitere Fragen, die uns per E-Mail erreicht haben, mit Thomas Meinert.
Eine Hörerin aus Bonn oder aus der Nähe von Bonn sagt, in einem Wohngebiet soll ein Supermarkt gebaut werden. Die Stadt Bonn hat unter Bonn macht mit Aktion unter diesem Titel Handzettel verteilt. Frage nun der Hörerin, wann kann die Bürgerin oder der Bürger sich gegen diesen Supermarkt aussprechen und wie geht man vor? Also wann ist der richtige Zeitpunkt? Wenn da jetzt Zettel verteilt werden, mach mit.
Frau Barend in Berlin.
Da muss natürlich in irgendeiner Form eine Konkretisierung auch stattfinden, dass da in der entsprechenden Gemeinde dann auch Beschlussfassungen anstehen, weil sonst das ist ja sozusagen die Schwelle vom Gerücht zum tatsächlichen Faktum. Also da muss man eben gucken, ab wann stehen hier tatsächlich Planungs- oder überhaupt erstmal Vorentscheidungen an entsprechenden Nutzflächen für dieses Bauvorhaben haben, dann auch auszuweisen. Und das muss man eben dann sehr eng begleiten.
Die Frage, wann dürfen Gemeinderäte, Stadträte die Kostenerhöhung verringern oder erhöhen? Das ist ja sozusagen, der Gemeinderat kann ja beschließen, was er möchte. Wann kann das auch rückwirkend sein? Erlassen vielleicht, geht ja.
Sind wir beim nachträglich, Straßenausbau?
Beim Straßenausbau. Nachträglich berechnen geht ja wohl nicht. Also welche Rechte haben die Gemeinderäte und wie steht der Bürger dazu?
Vielleicht ja auch Frau Barend?
Das ist in der Basis das Kommunalabgabengesetz, das das regelt und das gilt ab einem bestimmten Stichtag. Und die Rechtslage, die dann gilt, die ist eben jetzt für die Straßenausbaubeiträge gesagt, jetzt ist dann relevant. Also das ist ja gesetzlich geregelt, da gibt es ja keinen Spielraum dann.
Naja, wir hatten es in dem Beitrag auch, das Wort sollte kam da oft drin vor. Wie ist denn das so mit dem, eine Kommune sollte Straßenausbaubeiträge erheben? In Bayern gab es da Riesenstreit drum. Eine sehr wohlhabende Kommune wollte nicht, aber musste.
Ja, da haben die Gerichte das sollte dann interpretiert oder das erhebt einfach nur, dass das sozusagen eine Pflicht ist, dann auch zu erheben. Also das kann dann eben passieren, aber das ist eigentlich, das Problem wird immer kleiner. Wir setzen uns ja als Haus und Grund auch schon seit vielen Jahren für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ein. Und nach meinem jetzigen Stand gibt es also nur noch diese Sollenregelungen in den Bundesländern Bremen und in Nordrhein-Westfalen haben wir gehört, das sei so ein bisschen so eine Übergangslage und dann hat Rheinland-Pfalz noch die Rechtslage, dass die erheben, aber dass es eben hier eine Übergangsfrist auch im Hinblick auf eine Abschaffung gibt.
Ja, auf das Übergangsphase. Das ist auch das Stichwort für die Frage von Herrn Moritz. Er wohnt in Nordrhein-Westfalen im Siegerland und hat Erschließungskosten bezahlt. Die Maßnahme ist beendet. Und jetzt gibt es aber doch noch ein bisschen Unsicherheiten. Ist es nun rechtmäßig, dass die Kosten erhoben wurden oder war es nicht rechtmäßig und kann man sie eventuell zurückfordern? Also, aber wo kriegt Herr Moritz jetzt da die endgültige Auskunft? Er war sich selber jetzt nicht mehr so sicher, was gilt nun. Aber es ist wohl immer noch im Gespräch, dass die Erschließungskosten nicht ganz rechtmäßig waren.
Siegerland, das sind Sie, Herr Dröge, Verband Wohneigentum NRW.
Ich könnte jetzt sagen, er muss nachrichtendienstlich tätig werden. Denn in Nordrhein-Westfalen gilt ein Zeitpunkt, der den Bürgern in der Regel nahezu unbekannt ist. Nämlich der Tag des Beschlusses des Rates, dass die betroffene Straße saniert werden soll. Liegt dieser Tag vor dem 01.01.2018, dann muss ich ihm die negative Nachricht erbringen, dass er zahlen muss. Dann fällt er nämlich unter die Gruppe, die nicht von der Gesetzesregelung, die wir momentan in NRW haben, der Neuregelung umfasst ist. Wäre der Beschluss nach dem 01.01.2018 gefällt worden, dann hätte er eigentlich schon nicht mehr zahlen müssen, weil die Kommunen haben sehr schnell diese neue Regelung umgesetzt. Also ursprünglich waren es mal 50%. Da besteht die Möglichkeit, er hat 50% aus diesem Anteil gezahlt in der Vergangenheit. Und weil jetzt erst im Mai diesen Jahres ja die Reduzierung auf 100% ausgesprochen wurde, da kann es Fälle geben, die tatsächlich eine Rückerstattung geltend machen könnten. Uns als Landesverband sind diese Informationen noch nicht bekannt. Aber es würde mich nicht wundern, wenn das auftritt. Er muss also einfach bei der Kommune nachhaken, wann ist der Beschluss in der entsprechenden Ebene, Rat oder das Kreisrat oder Rat der Kommune, gefällt worden, die Straße zu sanieren. Und wenn er dieses Datum hat, kann er es momentan anhand dieser Stichtagsregelung klären.
Und Ansprechpartner für den Einspruch ist die Gemeinde?
Wäre die Gemeinde, genau.
Die Gemeinde. Und 100% heißt in diesem Fall null.
Das wäre tatsächlich die Verringerung der Zahlung auf null. Er könnte aus seinem Bescheid eigentlich schon erkennen, wenn in dem enthalten ist, dass er nicht den vollen Betrag, sondern 50% zahlt. Dann spricht viel dafür, dass er unter der neuen Rechtslage einen Bescheid bekommen hat.
Ist wohl schon älter.
Ja, wenn es älter ist und dann ist davon auszugehen, dass er nicht umfasst wird. Wir als Verband auf der Landesebene werden uns dafür einsetzen, dass alle noch nicht rechtskräftigen Bescheide umfasst werden, also noch nicht abgerechnet oder nicht rechtskräftig und die Stichtagsregelung noch abgewandelt wird. Aber das wird Gesprächsthema nach meinem jetzigen Kenntnisstand von der Landesregierung aus im nächsten Jahr sein.
Die nächste E-Mail fragt, muss der Anlieger auch Schönheitskonzepte bezahlen oder reicht es, wenn Funktionalität hergestellt wird? Manchmal wird ja etwas aufwendiger gebaut, dann ist es teurer, manchmal eben nicht. Was muss der Anwohner bezahlen? Kann man das klären lassen oder liegt das ganz im Ermessen der Gemeinde?
Nehmen wir mal eine Straßenlaterne, wie schick die ist. Herr Drüge?
Also da würde ich sagen, ist der Spielraum der Kommune relativ groß. Je früher sich die Bürger einschalten in den Prozess, desto eher kann man dort tatsächlich Kostensteigerung und überflüssige Kosten vermeiden. Ich kann mich an einen Fall aus meiner damaligen anwaltlichen Tätigkeit erinnern, da sollten Bäume durch Pfosten geschützt werden, weil plötzlich in der Straße zugelassen wurde, zwischen diesen Bäumen zu parken. Die Kommune hatte aber überhaupt nicht beachtet, dass seit 30 Jahren diese Flächen eh schon illegal als Parkfläche benutzt wurden und kein einziger Baum beschädigt war. Das hat, weil dieses Aspekt sehr früh in die Diskussion eingebracht wurde, zu einer Kostenverringerung bei dieser Maßnahme von über 100.000 Euro geführt, weil man dann gesagt hat, ja, wenn es 30 Jahre geklappt hat, dann brauchen wir auch heute keine Pfosten.
Pfosten möchte man sein. Ich möchte mal die Chance nutzen. Wir haben jetzt sehr detailliert gesprochen über den Straßenausbau. So allgemeine Tendenzen ist ja auch die Chance in unserer Runde, wenn wir mal zusammen sind. Frau Boretzky als Mediatorin. Windkraft im Wald, das war jetzt ja auch gerade die Aufmachermeldung in den letzten Nachrichten aus Karlsruhe, eben das Urteil, nicht grundsätzlich zu verbieten. Wie würden Sie das sagen, diese Energiewende, wie sehr sickert die einen auch jetzt in die Rechtsprechung und in die Erfolgschancen dann entsprechend von Bürgerinitiativen, die sich gegen den Windpark vor der Haustür wehren?
Was die Rechtsprechung angeht, also ich würde eher sagen, meine Arbeit wird nicht weniger und durch solche Veränderungen der Rechtsprechungen werden viele Dinge noch ein bisschen neu betrachtet werden. Das heißt, es muss mehr in Dialog eingegangen werden, ob es mit Waldbesitzern ist und mit anderen Eigentümern. Es wird Zeit, dass wir mehr Dialoge führen und gucken, unter welchen Voraussetzungen wollen wir in unserer Gemeinde eine Energiewende haben. Und da kommen wir nicht drum rum.
Frau Behrendt, wie ist das mit der Verdichtung? Also Oma, ihr kleines Häuschen wird platt gemacht und ein 6- oder 7-Parteienhaus wird an die Stelle gesetzt. Das verändert ja schon den Charakter einer Anliegerstraße.
Ja, also da würde ich auch eine Lanze dafür brechen, zu gucken, was kann man vielleicht an den Bestandsbauten, Stichwort Umwandlung von Gewerbe in Wohnung oder auch Dachausbau ist ein wichtiges Thema. Wir haben ja auch bestimmte Vorgaben seit vielen Jahren auch in der Politik zu gucken, dass man die Innenzentren vielleicht eher stärkt und die Bewohnbarkeit und Attraktivität, anstatt immer sozusagen sich immer weiter nach außen hin auszubreiten und die Grenze zum nicht bebaubaren Außenbereich sozusagen immer weiter nach draußen zu verschieben. Also da sind wir als Verband auch durchaus dafür, dass man sich das Potenzial anguckt, was also schon in den bestehenden Gebäuden ist und auch die Attraktivität der Innenstädte ein bisschen mehr in den Blick nimmt.
Und ist das schon gesetzlich geregelt oder ist das dann immer wieder Ausverhandlungssache letztlich, wenn der Bebauungsplan erstellt wird?
Ja, letztlich ist das schon eine Verhandlungssache, aber ich kann auch wieder ein Beispiel aus meinem Wohnumfeld, weil es ist ein ganz typisches Berliner Speckgürtelphänomen natürlich auch, dass es auch wirklich Gemeinden gibt, die jetzt darauf verzichten, also auch noch das letzte Feld oder die letzte Lücke hier als Bauland auszuweisen, sondern eben eher schauen, was im Bestand noch möglich ist.
Wie schaut es aus mit einer nachträglichen Verdichtung oder Höherbebauung, wenn dadurch eine vorhandene Photovoltaikanlage verschattet wird? Also beim Errichtung der Photovoltaikanlage war der Neubau auf dem Nachbargrundstück noch nicht bekannt. Jetzt wird er dann durch die Errichtung eines solchen Hauses verschattet. Also die Anlage bringt nicht mehr die Leistung oder vielleicht sogar gar keine.
Herr Drüge, Sie grübeln.
Ich grübel und zwar aus folgendem Grund. Es wird letzten Endes von dem Faktor abhängen, ob dieses neu genehmigte Gebäude in seiner Form genehmigungsfähig ist und sich in die Umgebung einfügt. Also nicht eine komplett neue Ausgestaltung macht. Wenn dann zufällig die Photovoltaikanlage des Nachbarn betroffen ist, dann wird er sich nicht erfolgreich dagegen wehren können. Wenn jetzt aber dieses neue Gebäude, wir hatten es ja gerade aus dem Überlinger Beispiel, eine Etage mehr genehmigt bekommen hat, dann könnte es unter Umständen sein, dass man sich deswegen erfolgreich dagegen wehren kann, weil die Nutzung der anderen Grundstücke durch diese veränderte Gebäudeform beeinträchtigt wird. Also diffiziler Einzelfall, man kann da nicht eine allgemeine Grundregel aufstellen.
Zu unserem Marktplatz Anwohnerrechte bei Bauvorhaben hat Herr Habenicht eine Frage. Hallo Herr Habenicht.
Ja, schönen guten Tag aus Lüneburg. Ja, eine kurze Frage. Ein Wohngebiet, das seit 40 Jahren eine vorhandene Straße, die in der Zeit nicht saniert wurde, wird wahrscheinlich demnächst, nehme ich an, komplett saniert. Zumal sie auch laut Lokalpresse zu den schlechtesten Straßen hier in der Stadt gehört. Nun ist es so, dass seit der ganzen Zeit ein doch recht erheblicher Busverkehr dort stattfindet und ich würde sagen, in erheblichem Maße dadurch die Straße auch geschädigt wurde, zumal auch an einer Stelle Busse immer wieder halten, weil die Busfahrer da eine Pause machen, da sind also richtige Löcher in der Straße. Hätte man da, wenn die Sanierung dann auf die Anlieger umgelegt werden, irgendwie eine Einspruchsmöglichkeit oder Widerspruch dagegen, weil ja doch durch den öffentlichen Bereich ein großer Schaden entstanden ist in der Zeit?
Herr Dröge vielleicht, obwohl es das Nachbarbundesland ist?
Ja, aber grundsätzlich ist es so, dass wo Straßenausbaubeiträge erhoben werden, die Straßen kategorisiert werden. Der Bereich, in dem die höchsten Beiträge von den Anlegern genommen werden, sind tatsächlich die sogenannten Anlegerstraßen und dann gibt es Erschließungsstraßen, Haupterschließungsstraßen etc. In Ihrem Fall sollte, alleine weil die Buslinie dort fährt, eine gewisse Mindestkategorie der Straße bei der Abrechnung eingehalten werden, die dazu führt, dass der Anteil der Anleger grundsätzlich geringer ist, als wenn diese Buslinie dort nicht herfahren würde. Da würde ich den Fokus darauf richten, wie ist, das können Sie jetzt schon überprüfen, in der örtlichen Satzung Ihrer Kommune, da muss Ihre Straße aufgeführt sein in einem Verzeichnis und einer bestimmten Kategorie zugeordnet sein. Und mindestens in die Kategorie Erschließungsstraße, wenn nicht sogar noch die nächsthöhere Kategorie, sollte Ihre Straße eingeordnet sein. Und dann würden Sie schon erkennen, dass der Anliegeranteil deutlich geringer ist als bei einer ähnlichen Straße, durch die aber eben kein öffentlicher Verkehr geführt wird.
Ja, ich würde hier gerne vielleicht noch ergänzen, generell auch, dass es auch durchaus Straßenausbaubeitragsprojekte gibt, wo die Gemeinde sozusagen auf die Bürger zugeht, wo es aber keine Verbesserung gibt. Also man soll wirklich solche Dinge auch nicht gleich klaglos hinnehmen. Es gibt auch Rechtsprechung, wo zum Beispiel bei Parkstreifen quer zur Fahrbahn gesagt wird, dass vom Gericht, das ist gar keine Verbesserung. Mhm. Oder wenn der Gehweg nachher enger, zwar neuer, aber enger ist als vorher. Also man muss sowas nicht immer klaglos hinnehmen.
Gibt es ja eigentlich eine Tendenz, Frau Behrendt, von den Kommunen, bauen die lieber Anliegerstraßen aus, weil das sie günstiger kommt und die Bauunternehmen dann dennoch beschäftigt sind? Oder haben die Interesse, erstmal die Hauptstraßen flott zu machen?
Also ich würde eher Letzteres denken, aber da liegen uns keine allgemeinen Erkenntnisse dazu vor.
Wie schaut es aus, wenn ein Grundstück an einen Investor verkauft werden soll, der da eine große Planung hat, ein Hotel? Das Grundstück ist aber noch nicht verkauft. Müssen die Anwohner über den Verkauf und die Planung vorher informiert werden? Und haben sie vielleicht auch Rechte, gegen einen Verkauf an einen solchen Investor vorzugehen?
Dröge?
Also da würde ich sagen, bestehen keine Chancen, den Verkauf an einen Investor auf rechtlicher Ebene zu beeinflussen, ob durch eine aktive politische Tätigkeit die Möglichkeit besteht, diesen Verkauf zu verhindern. Das ist ein ganz anderes Thema. Aber rechtlich gesehen würde ich sagen, gibt es da keine Möglichkeit.
Und darf denn der Bebauungsplan verändert werden, damit das Grundstück verkauft werden darf, kann? Auch umstritten?
Das ist grundsätzlich nicht unüblich bei Kommunen, dass man das durchaus versucht, um ein Grundstück halt verkehrsfähig zu machen.
Denn Kommunen entwickeln, sie schaffen Baurecht. Windpark, Chemiefabrik, Straßenausbau, Anwohnerrechte bei Bauvorhaben. Das war unser Marktplatz. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, sagen Henning Hübert und Thomas Meinhardt. Insbesondere an unsere Gäste. Sibylle Behrendt, Leiterin Steuer- und Finanzpolitik bei Haus und Grund Deutschland. Emanuela Boretzki, Mediatorin, Dialogpartner GmbH Leipzig für das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende. Und an Michael Dröge, stellvertretender Landesvorsitzender des Verbands Wohneigentum Nordrhein-Westfalen. Kommende Woche hier Stefan Römermann mit dem Thema Hello, this is Microsoft, Enkeltrick, Telefonbetrug, Phishing-Mail, gängige Betrugsmaschinen erkennen. Gleich in Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann ein Thema, wie ich jetzt Elektroaltgeräte loswerde.